Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn ihr die Mission von Her Story unterstützen möchtet oder meine Arbeit am Podcast, dann könnt ihr das gerne über Steady oder mit einer Einmalspende via PayPal tun. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website herstorypod.de. Heute geht's um die erste Bundesministerin der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Name ist hoffentlich einigen von euch schon ein Begriff und wenn nicht, dann hoffe ich, dass er euch nach dieser Folge ein Begriff ist. Die Rede ist von Elisabeth Schwarzhaupt. Elisabeth Schwarzhaupt war gelernte Juristin, die ihren Traum von einem Richteramt allerdings aufgeben musste. Dieser Berufswunsch sollte sich nicht erfüllen, aber dafür hat sie mit ihrem juristischen Sachverstand in der jungen Bundesrepublik erfolgreich dazu beigetragen, Fortschritte bei der Gleichberechtigung der Geschlechter zu erkämpfen. Ja, geboren wird Elisabeth Schwarzhaupt am 7. Januar 1901 in Frankfurt. Damals eine recht blühende Stadt des Kaiserreichs. Die Eltern Frieda und Wilhelm Schwarzhaupt sind christlich, national, liberal und konservativ. Christlich sind sie in Bezug auf die Werte, die sie leben und ihren Kindern vermitteln, und national und konservativ in Bezug auf ihre unterstützende Einstellung zum Kaiserreich. Aber die Eltern sind auch liberal, nämlich im Hinblick auf die Bildung ihrer Kinder. Mutter Frieda Schwarzhaupt schätzt die Schriften der Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer und Frieda Schwarzhaupt hat auch selbst Bildung erfahren, was in ihrer Generation noch nicht selbstverständlich war. Sie arbeitete dann als Lehrerin und auch Vater Wilhelm Schwarzhaupt arbeitet in der Bildung. Er ist nämlich Oberschulrat und er ist auch politisch interessiert. Elisabeth Schwarzhaupt wird von ihren Eltern nur Ise genannt. Sie hat einen jüngeren Bruder Adolf und sie beschreibt die Erinnerung an ihre Kindheit so. Zitat: Wenn ich heute gängige Darstellungen von der repressiven Familienerziehung früherer Generationen lese, finde ich meine Kindheit und mein Elternhaus nicht wieder. Ich wurde nie geschlagen. Wer nicht pünktlich oder mit ungewaschenen Händen zum Essen kam, der musste damit rechnen, dass ihm der sonntägliche Nachtisch entzogen wurde. Das war bitter, aber ich glaube nicht, dass es mich seelisch geschädigt hat. Ernsthaft bestraft wurde, wer gelogen hatte. Es traf uns tief, wenn wir wegen einer Lüge allein im Nähzimmer essen mussten oder wenn die Eltern einen Tag lang nicht mit uns sprachen. Aber wir wurden mit unseren Problemen nicht allein gelassen. Besonders wichtig fand sie, dass ihr Vater sie auch dann ernst nahm, wenn sie nach dem Kirchenbesuch über die Predigt sprach. Die Schwarzhaupts waren protestantisch. Elisabeth Schwarzhaupt fremdelte aber in ihrer Jugend manchmal mit den Glaubenspostulaten und sie besprach ihre Sorgen dann mit ihrem Vater auf dem Heimweg aus der Kirche. Ihre Mutter hält sie rückblickend für konservativer als den Vater. Frieda Schwarzhaupt hielt noch nach dem Sturz des Kaisers lange an der Kaisertreue fest und mochte sich mit der Weimarer Republik erst nicht so ganz anfreunden. Und von der Mutter behielt Elisabeth Schwarzhaupt auch in Erinnerung, wie sie sich durch den Wandel der gesellschaftlichen Gegebenheiten veränderte und wie sie darunter litt. Denn konkret übernahmen im Ersten Weltkrieg ja viele Frauen Dienste als Krankenschwestern und so weiter. Und deshalb gab es weit weniger Haushaltshilfen. Die Schwarzhaupts hielten aber an ihrem recht großen Haushalt in einer recht großen Wohnung fest und die musste die Mutter jetzt also allein führen. Und sie war damit auch, ja, dann einfach überlastet. Die Mutter war kulturell interessiert, aber dafür war jetzt eben kaum noch Zeit. Und so sieht Elisabeth Schwarzhaupt, wie sich ihre Mutter zu einer unter ihren Pflichten regelrecht gebeugten Hausfrau wandelt. Und als junges Mädchen nimmt Elisabeth Schwarzhaupt also schon wahr, wie sehr diese Pflichten ihre Mutter belasten. Das prägt sie wirklich sehr. Und es hat eben auch einen Einfluss auf ihr Engagement, das sie dann später in der Politik in diesem Bereich zeigen wird. Sie schreibt dazu: Was ich miterlebte, gab mir den ersten Anstoß dazu, darüber nachzudenken, wie weit die gesellschaftliche Rolle der verheirateten Frau gerechter werden könne. Ihr Vater war Mitglied in der Deutschen Volkspartei und saß für die DVP sogar bis 1933 als Abgeordneter im Preußischen Landtag. Der Vater führte sie also an die Politik heran und Elisabeth Schwarzhaupt war auch kurzzeitig in der Jugendorganisation der DVP, fühlte sich dort aber nicht so ganz zu Hause, vielleicht auch, weil diese Organisation von einem älteren Herrn geleitet wurde, der anscheinend ja den Zugang zur Jugend nicht so ganz fand. Und deshalb wendet sich die junge Frau zunächst also noch einmal von der Politik ab. Genau in die Zeit der jungen Weimarer Republik fällt der Schulabschluss von Elisabeth Schwarzhaupt 1920. Sie hegt zu dieser Zeit den Berufswunsch, Journalistin zu werden, aber da stellt sich der Vater dagegen. Er fand diesen Beruf also völlig ungeeignet für seine Tochter und konnte sich nicht wirklich vorstellen, dass sie sich in so einem Beruf durchsetzen würde. Es gab dann eine längere Diskussion, aber das Wort des Vaters hatte eben Gewicht und so einigt sie sich also mit ihm auf seinen Vorschlag, erst einmal den Beruf der Lehrerin zu erlernen. Das macht Elisabeth Schwarzhaupt zugegebenermaßen recht widerwillig. Darüber schreibt sie später auch. Sie besteht mit recht mittelmäßigen Noten 1921 das Lehrerinnenexamen und schreibt dann: Ich verließ das Oberlyzeum mit dem Entschluss, auf keinen Fall Lehrerin zu werden. Ich hielt mich für ganz unbegabt für pädagogische Aufgaben. Bei ihr hat sich ein anderer Berufswunsch geformt. Sie will nämlich Juristin werden. In der jungen Weimarer Republik eröffnen sich zu dieser Zeit neue Berufschancen für Frauen und die Anzeichen stehen gut, dass sich also auch Jobs in der Justiz für Frauen öffnen. Der Vater stimmt dann sogar zu und Elisabeth Schwarzhaupt beginnt also ein Jurastudium in Frankfurt. Da wird sie aber zunächst nicht so richtig warm mit der Juristerei und das muss an den Professoren gelegen haben, bei denen sie Vorlesungen hörte. Sie besuchte dann nebenbei auch noch philosophische Vorlesungen und empfindet die dann als sehr willkommene Abwechslung zu ihren Vorlesungen in der Rechtswissenschaft. 1924 wechselt sie von Frankfurt an die Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin. Und dort hat sie dann Professoren, bei denen sie ihre Liebe zur Juristerei auch wirklich entdeckt und ausleben kann. Sie legt ihre Prüfungen 1926 und 1930 ab und kann nun als Gerichtsassessorin arbeiten. Aber genau in dieser Zeit erkrankt sie an einem Lungenleiden und muss ein Sanatorium in der Schweiz besuchen. Dort lernt sie einen jungen jüdischen Mann kennen, der ebenfalls dort behandelt wird. Die beiden werden ein Paar und verloben sich sogar. Und der Plan ist, dass er nach seiner Heilung eine eigene Praxis eröffnen möchte. Aber die wirtschaftlich ja sehr schwere Zeit verhindert also die Eheschließung der beiden. Und als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kommen, wird Elisabeth Schwarzhaupts Verlobter dann aufgrund seiner jüdischen Wurzeln erst bedrängt, verliert dann auch sehr schnell seine Zulassung als Arzt und muss also seine gerade eröffnete Praxis wieder schließen. Er geht dann zunächst in die Schweiz. Auch Elisabeth Schwarzhaupt versucht, dort eine Anstellung zu bekommen, aber dieses Ansinnen scheitert. Und die beiden müssen schließlich sicherlich schweren Herzens ihre Verlobung lösen und der junge Mann emigriert dann später in die USA. Elisabeth Schwarzhaupt geht danach, soweit wir wissen, keine privaten Bindungen mehr ein und wird nie heiraten. Sie stürzt sich in dieser sehr schweren Phase dann tief in ihre Arbeit. Zum einen steht sie ja an ihrem beruflichen Anfang. Sie will Jugendrichterin werden, aber sie hat das Gefühl, dass sie so behütet aufgewachsen ist, dass sie vielleicht noch mehr praktische Erfahrung sammeln muss, bevor sie ein solches Amt wirklich antreten und anstreben kann. Sie findet dann eine Anstellung als Gerichtsassessorin in der Rechtsschutzstelle für Frauen in Frankfurt und die wird wirklich wegweisend für sie. Denn hier kommt sie wieder mit den gesellschaftlichen Realitäten der Frauen in Kontakt, aber sie sieht eine Lebensrealität, die sie selbst noch nicht kannte. Sie hört hier von Alkoholismus, sie sieht die Folgen, also sie sieht die Frauen in sogenannten Trinkerehen und sie schreibt darüber in ihren Erinnerungen, dass Männer ihre Frauen schlagen, hatte ich noch nicht erlebt. Sie schreibt weiter, ich lernte damals auch die Schwächen des bürgerlichen Familienrechts von 1900 kennen. Das Verwaltungsrecht des Mannes am Frauenvermögen. Das Recht des Mannes, einen Arbeitsvertrag der Frau von sich aus zu kündigen. Die väterliche Gewalt und das letzte Entscheidungsrecht des Vaters sowie die fehlende Beteiligung der Frauen an dem während der Ehe von beiden gemeinsam auf den Namen des Mannes erworbenen Vermögens. Mir ist heute noch eine Metzgersfrau in Erinnerung, die in einer langen und schwierigen Ehe Kinder aufgezogen und hinter dem Ladentisch gestanden hatte. Als die unerträglich gewordene Ehe wegen beiderseitigen Verschuldens geschieden wurde, ging die Frau aus diesem Abschnitt ihres Lebens genauso arm heraus, wie sie vor 20 Jahren begonnen hatte. Obwohl in dieser Zeit in Zusammenarbeit beider Eheleute ein erhebliches Vermögen erworben worden war. Das Schicksal dieser Frau und viele ähnliche Fälle, die in der Rechtsauskunftsstelle in Frankfurt vor mich kamen, standen mir vor Augen, als wir CDU-Abgeordneten Ende der 50er Jahre im Rechtsausschuss des Bundestages einen Vorschlag für die Einführung der Zugewinngemeinschaft, also eine Beteiligung der Frauen an dem während der Ehe Erworbenen, einbrachten. Also das ist die eine Seite des Engagements von Elisabeth Schwarzhaupt zu dieser Zeit. Die andere Seite ist, dass sie beobachtet, was um sie herum politisch passiert. Und sie fasst den Entschluss, im Angesicht der aufstrebenden Nationalsozialisten sich mit deren Programm genauer zu beschäftigen. Das heißt, sie liest Adolf Hitlers Mein Kampf und sie liest das Buch Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen der Nationalsozialisten. Und sie ist vollkommen entsetzt, was sie dort liest und was die Nationalsozialisten als Rolle für die Frau entwerfen. Das treibt sie so um, dass sie darüber einen kritischen Aufsatz schreibt und da lese ich euch mal Auszüge vor. Hitler spricht immer wieder von der notwendigen Auswahl der rassisch Tüchtigen. Feder hat den schönen Ausspruch von der Aufnordung unserer Rasse getan. Wenn ich solche Worte mit ihrem Anklang an die Aufforstung eines Waldes oder die Auffrischung einer Schafherde höre, schaudert es mich. Sie kritisiert in der Schrift die Unterdrückung des Individuellen und auch die Ignoranz gegenüber jeder Menschlichkeit und jeder Humanität. Und sie kommt dann zu dem Schluss, Zitat, zusammenfassend muss also festgestellt werden, dass die nationalsozialistische Bewegung die Interessen der Frau auf allen Gebieten in der politischen und beruflichen Stellung, in der Mädchenbildung und in der Stellung als Frau und Mutter gefährdet. Dass sie außerdem in ihren weltanschaulichen Grundlagen unserem Empfinden fremd ist. Die Schrift wird wahlweise unter dem Titel »Die Stellung der Frau im Nationalsozialismus« oder »Was hat die deutsche Frau vom Nationalsozialismus zu erwarten?« sogar von der DVP gedruckt und veröffentlicht. Und Elisabeth Schwarzhaupt tritt mit ihrer Position auch auf Wahlveranstaltungen auf und wird sogar in eine Veranstaltung der NSDAP-Kreisleitung geladen, wo sie dann aber mehr oder weniger niedergeschrien wird von den wirklich aufgewiegelten, empörten Anwesenden. In dem Zusammenhang finde ich es wirklich überraschend, dass sie, die zu dieser Zeit ja auch noch mit einem jungen jüdischen Mann verlobt war, und jetzt also auch noch offen kritisch gegen die Positionen der aufstrebenden Nationalsozialisten auftrat, dass sie also nach der Machtübernahme nicht stärker bedrängt wurde von den Nationalsozialisten, wie das ja vielen anderen offenen KritikerInnen des Systems ging. Sie erlebt also keine offene Bedrängung, aber sie muss ihre Karriere in der Justiz aufgeben. Sie will eigentlich im Justizdienst ja weiter aufsteigen bis zum Richterinnenamt, aber da machen ihr die Nationalsozialisten dann einen Strich durch die Rechnung, denn sie verdrängen Frauen aus den Rechtsberufen. Und damit bleibt also auch Elisabeth Schwarzhaupt die Erfüllung ihres Berufswunsches verwehrt. Sie findet dann Unterschlupf, kann man sagen, in der evangelischen Kirche. Elisabeth Schwarzhaupt hat kurz vorher noch ihre Dissertation gemacht in der Hoffnung, dass sie vielleicht in der freien Wirtschaft arbeiten könnte, aber auch dieser Weg zerschlägt sich und sie arbeitet dann einige Jahre im Reichsbund der deutschen Kapital- und Kleinrentner in Berlin. Elisabeth Schwarzhaupt ist aber auch mit dieser Arbeit in diesem Bund für die Rentner nicht besonders glücklich, Das hängt auch damit zusammen, dass sie politisch realistisch genug ist, um zu wissen, dass die Versprechungen, die die Nationalsozialisten den Kleinrentnern machen, weitgehend leere Versprechungen sind. Und deshalb frustriert sie diese Arbeit auch zunehmend. Sie nennt diese Jahre im Nationalsozialismus dann später auch die unglücklichsten Jahre ihres Lebens, was durchaus ja auch verständlich ist, denn die politischen Umstände führen zur Auflösung ihrer Verlobung und zum Ende ihrer Beziehung. Sie muss ihren Berufswunsch aufgeben und sich neu orientieren. Sie lehnt das politische System ab und sie steckt in Jobs fest, die sie nicht aus Überzeugung macht, sondern um sich irgendwie ein Auskommen zu sichern und im System möglichst unauffällig zu bleiben. Ein bisschen aufatmen kann sie dann, als sich 1936 die Möglichkeit ergibt, in der Kanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche zu arbeiten. Sie erfindet das einerseits wie eine Insel, so beschreibt sie das später, auf die sie sich also in diesen dunklen Zeiten zurückziehen kann. Aber auch in der Kirche tobt zu dieser Zeit eine Auseinandersetzung. Denn auch die Kirche ordnet sich ja in weiten Teilen dem Nationalsozialismus unter oder bietet ihm zumindest keine Stirn. In der evangelischen Kirche gab es ja aber die Strömung der bekennenden Kirche, die diesem Machtanspruch der Nationalsozialisten durchaus versuchte zu widerstehen. Und einige Anhänger der bekennenden Kirche leisteten auch aktiven Widerstand im Nationalsozialismus. Weil es also diese beiden Strömungen gibt, entbrennt auch innerhalb der evangelischen Kirche ein Konflikt. Und den bekommt Elisabeth Schwarzhaupt in ihrer Arbeit in der Kanzlei also mit. Sie rechnet sich selbst auch zur Gruppe der bekennenden Kirche und besucht mit Gleichgesinnten, darunter zum Beispiel Elli Heuss-Knapp, dann sonntags in Berlin die Gottesdienste in der Dahlemer Dorfkirche, wo der evangelische Theologe Martin Niemöller spricht. Elisabeth Schwarzhaupt muss also in der Kanzlei diesen innerkirchlichen Konflikt mit ansehen und auch mit aushalten. Und sie versucht mit den Mitteln, die die Kirchenkanzlei hat, auch Gutes zu tun. Sie wirkt also dabei mit, dass sich die Kanzlei immer wieder dafür einsetzt, Vikarinnen und Vikare zum Beispiel vor dem Kriegsdienst zu bewahren. Und man hat damit auch durchaus wiederholt Erfolg. Die Arbeit wird aber trotzdem immer schwieriger, eben nicht nur, weil man ja innerlich diesen Konflikt austrägt, sondern weil natürlich auch das Kriegsgeschehen immer weiter fortschreitet und Berlin verstärkt zum Ziel von Bombenangriffen wird. Die Kirchenkanzlei wird in Berlin schließlich komplett ausgebombt und muss daraufhin in den Harz umziehen, nämlich nach Stolberg. Dort erlebt Elisabeth Schwarzhaupt dann die letzten Kriegstage und schreibt sehr kurz nach der Befreiung von Stolberg durch die Amerikaner einen Brief an ihre Eltern, von denen sie zu dieser Zeit auch schon länger nichts gehört hat. Die Eltern sind noch in der Region Frankfurt. Auch von ihrem Bruder Adolf hat sie längere Zeit nichts gehört. Der ist eingezogen worden und muss also in der Wehrmacht dienen. Und erst Jahre nach dem Kriegsende bekommt die Familie schließlich die Gewissheit, dass Adolf Schwarzhaupt in den letzten Kriegstagen also noch umgekommen ist. Dieser Brief, den Elisabeth Schwarzhaupt 1945 an ihre Eltern schreibt, der ist datiert auf den 10. Mai 1945. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Dokument, wie ich finde. Sie schreibt darin zum einen von den letzten Tagen, bevor die Amerikaner also Stolberg erobern. Es kommt zu leichteren Gefechten um Stolberg herum, aber weil Stolberg in einer Talsenke liegt, gibt es nur relativ wenige Bombentreffer oder Geschütztreffer. Es gibt nur recht wenige Schäden an Gebäuden. Sie beschreibt dann, wie die Amerikaner nach der Besetzung einzelne Häuser ja in Beschlag nehmen und dass auch sie schließlich ihren Wohnraum für die Amerikaner räumen muss. Sie beschreibt aber auch den Anblick von gerade befreiten ehemaligen Inhaftierten der nahegelegenen Konzentrationslager. Und da zeigt sich, wie sich also 12 Jahre Nationalsozialismus sprachlich sogar bei einer Gegnerin des Nationalsozialismus auch niedergeschlagen haben. Denn sie beschreibt die Freigelassenen, wie im Volksmund damals üblich, aufgrund ihrer gestreiften Gefangenenbekleidung als Zebras. Und sie schreibt in diesem Brief, Zitat, die Zebras aus dem KZ, zum größten Teil kriminelle Ausländer, anscheinend wenige politische Sträflinge, sind aus dem Oberharz, wo man sie hingebracht und dann einfach hat laufen lassen, wieder heruntergekommen und suchen sich nun hier ihren Unterschlupf, indem sie in einsamer gelegene Häuser einbrechen oder die Leute durch Drohung zwingen, ihnen zu essen zu geben. Auf der einen Seite schreibt sie in diesem Brief durchaus mit Mitgefühl für die Menschen, die ausgemergelt und krank aussehen, das beschreibt sie. Auf der anderen Seite nimmt sie aber auch wie viele in dieser Zeit in Stolberg damals dann die Befreiten als Bedrohung wahr. Und sie ist sich, glaube ich, noch gar nicht darüber im Klaren, was diese Menschen durchlebt haben und warum sie vielleicht nun mit dieser Verzweiflung sich das Nötigste zu verschaffen versuchen und sicherlich dann auch in manchen Fällen mit Wut gegenüber der Bevölkerung auftreten. Das ist also, ohne Elisabeth Schwarzhaupt hier persönlich einen Vorwurf zu machen, ich glaube, dieses Dokument ist einfach ein spannendes Zeitdokument, das uns eben auch Einblick gibt in die Gefühlssituation auch von ZivilistInnen zu dieser Zeit. Und das ist auch eine Zeit, über die sie als sehr sachliche Frau natürlich in ihrem späteren Leben auch reflektiert. Und als sie später ihren Lebensbericht verfasst, da klingen diese Zeilen über die Freigelassenen auch weit sachlicher. Und man merkt eben, dass sie über diese Zeit mittlerweile auch reflektiert hat. Elisabeth Schwarzhaupt arbeitet in diesen Tagen unmittelbar nach der Befreiung Stolbergs für die Kanzlei mit den Amerikanern zusammen, beziehungsweise stimmt sich mit den Amerikanern ab, weil sie als Einzige ein bisschen Englisch spricht. Und sie bekommt dann vom zuständigen US-Verwalter rechtzeitig den Hinweis, dass die Region an die sowjetischen Besatzer übergeben werden soll. Und durch diesen Hinweis gelingt es ihr und der Kanzlei, dann ganz überstürzt aus Stolberg abzureisen, die Sachen zusammenzuraffen und dann in Richtung Göttingen sich durchzuschlagen. Sie kehrt dann schließlich in ihre Heimatstadt Frankfurt am Main zurück und arbeitet dort dann im kirchlichen Außenamt. Das ist ein Amt, das ihr zum ersten Mal seit 12 Jahren oder überhaupt zum ersten Mal gestattet, auch international zu reisen und also Kontakt aufzunehmen mit Frauen aus der evangelischen Kirche in aller Welt. Und das empfindet sie als große Bereicherung für ihr Leben und für ihre Arbeit. Nun gab es ja unmittelbar nach dem Krieg einige politisch engagierte Menschen, für die sofort feststand, dass sie sich am Wiederaufbau der Demokratie aktiv beteiligen wollten. Elisabeth Selbert war ja zum Beispiel so eine Frau. Für Elisabeth Schwarzhaupt war das aber nicht gleich so klar. Sie wollte erstmal ja ein bisschen die Situation beobachten. Diese ersten Schritte der jungen Demokratie beobachtete sie erstmal noch aus ihrem Kirchenamt. Und sie versuchte dann in dieser Zeit auch für sich selbst herauszufinden, welche politische Partei in dieser neuen politischen Landschaft sich denn am ehesten für sie wie ein politisches Zuhause anfühlen könnte, also wo sie sich am ehesten zugehörig fühlen würde. Da kamen 2 Parteien in Frage, nämlich die FDP und die CDU. An der FDP störte sie dann aber zunehmend, dass es da noch sehr starke Verbindungen zu ehemaligen, sehr überzeugten Nationalsozialisten gab. Und dass man da zum Teil auch zu offen noch mit diesen Positionen flirtete. Elisabeth Schwarzhaupts Vater war noch kurzzeitig in die FDP eingetreten und verließ sie dann aber aus genau diesem Grund kurze Zeit später wieder. Elisabeth Schwarzhaupt fremdelte aber auch damit, dass die CDU so offen das Wort christlich im Namen trug. Damit hat sie also zunächst Bauchschmerzen, denn sie findet, dass sie nicht Mitglied einer Partei werden könne, die sich christlich nennt, weil, so sagt sie, Christentum etwas anderes bedeutet als Politik. Und erst in Gesprächen mit Parteimitgliedern der CDU, die also aktiv um ihren Beitritt werben, lässt sie sich dann überzeugen, dass es bei der Selbstbezeichnung christlich für die CDU vor allem darum geht, dass KatholikInnen und ProtestantInnen hier gemeinsam aktiv sind. Sie schreibt dann später, dass es für uns Politiker eine Selbstverpflichtung bedeutet, unsere politische Aufgabe als Christen zu erfüllen. Ich habe nie die Auffassung vertreten, als gäbe es eine Art christliches Parteiprogramm, als seien etwa aus der Bergpredigt oder den 10 Geboten oder einer christlichen Tradition direkt rechtliche Normen für eine christliche Politik abzuleiten. Was sie aber in der Zeit vor ihrem Parteibeitritt bereits tut, ist, sich in Frauenverbänden zu engagieren. Das heißt, sie leistet ja eigentlich schon politische Arbeit, bevor sie sich dann entschließt, auch der CDU beizutreten und bevor sie sich überzeugen lässt, für die CDU sogar zu kandidieren. Sie muss sich allerdings ganz genau überlegen, ob sie das wirklich tun kann, denn die Diäten im Bundestag, die waren damals noch auf einem Niveau, in denen man von denen nicht wirklich leben konnte und erst recht nicht in Saus und Braus. Sie musste also wirklich ganz genau durchrechnen, ob sie sich das leisten konnte mit dem kleinen Gehalt, das sie noch aus ihrer kirchlichen Tätigkeit bekam. Elisabeth Schwarzhaupt kandidierte dann bei den Bundestagswahlen 1953 für den Wahlkreis Wiesbaden. Diese Kandidatur ist auch erfolgreich und sie zieht also in den Bundestag ein und wird auch im 3., 4. und 5. Bundestag vertreten sein als Abgeordnete für den Wahlkreis Wiesbaden. Als Abgeordnete wird Elisabeth Schwarzhaupt im Rechtsausschuss tätig. Und da ist sie natürlich als gelernte Juristin in ihrem Element. Hier arbeitet sie dann ab 1953 ganz aktiv daran mit, die gerade in der Verfassung verankerte Gleichberechtigung von Männern und Frauen eben auch umzusetzen. Also mit Artikel 3 Absatz 2 ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau ja im Grundgesetz festgeschrieben und gleichzeitig war damals klar, dass das BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch, an diese Anforderungen aus dem Grundgesetz also auch angepasst werden musste. Denn das eine war ja die Verfassung, die sich die junge Republik jetzt gab. Das andere war aber das gesetzliche Regelwerk, nach dem dann eben gehandelt wurde und Recht gesprochen wurde. Und das BGB war 1900 verfasst worden, hatte also noch die patriarchale Gesetzgebung aus dem Jahr 1900 festgeschrieben. Das musste jetzt also angepasst werden. Dazu hält Elisabeth Schwarzhaupt ihre sogenannte Jungfernrede 1954 anlässlich der geplanten Familienrechtsreform. Und hier geht's wirklich im Kern um Themen, die ihr am Herzen liegen. Denn die Familienrechtsreform will den Stichentscheid des Ehemanns und des Vaters abschaffen. Das sind ja auch Themen, denen sie in der Rechtsschutzstelle in Frankfurt begegnet ist, als junge Gerichtsassessorin. Dieser Stichentscheid sieht nämlich vor, dass der Ehemann bei Streitigkeiten des Ehepaars das letzte Wort hat. Und der väterliche Stichentscheid bedeutet, dass der Ehemann und Vater das letzte Wort hat, wenn sich das Ehepaar bei der Erziehung des gemeinsamen Nachwuchses uneinig ist. Darüber entbrennt nun also im Bundestag und in den verschiedenen Parteien eine leidenschaftliche Debatte Anfang der 50er Jahre. Und auch die CDU ist sich da keineswegs einig. Elisabeth Schwarzhaupt ist eine von denjenigen, die dort eine liberalere Position vertritt, eine aus heutiger Sicht fortschrittlichere Position als manche ihrer Parteigenossinnen und Parteigenossen. Zum Beispiel befürwortet auch ihre Parteikollegin Helene Weber durchaus diesen Stichentscheid. Elisabeth Schwarzhaupt hat aber den Mut, sich als sehr neue Abgeordnete ans Pult zu stellen und ihrer Fraktion und ihrer Partei da also zu widersprechen. Sie sagt in dieser Rede: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass auch in der Ehe von Menschen, die sich nicht bewusst an christliche Weisungen gebunden fühlen, fast immer Voraussetzung für das gute Bestehen und Funktionieren der Ehe ist, dass die Frau zu einem größeren Maß von sich einfügen, zu einem größeren Opfer, an eigenständigem Leben bereit ist. Dies verliert aber seinen Sinn und seine die Gemeinschaft erhaltene Kraft, wenn es nicht aus der freiwilligen Bereitschaft, sondern aus gesetzlichem Zwang kommt. Aus diesem, nur aus diesem Grunde würde ich es für richtig halten, wenn man aus dem Regierungsentwurf, den ich sonst weithin bejahe, diejenigen Sätze streichen würde, die ein überwiegendes Entscheidungsrecht des Mannes als einen Rechtsanspruch statuieren. Hier findet sich also auch ein Wink auf ihre eigenen Erfahrungen und auf ihre Beobachtungen als junges Mädchen. Denn sie beschreibt den gesellschaftlichen Wandel in den vergangenen Jahrzehnten vor dem Nationalsozialismus. Sie sagt: Der Mann arbeitet nicht mehr wie der Bauer oder der Handwerker des vorigen Jahrhunderts, wie auch viele große und kleine Kaufleute des vorigen Jahrhunderts unter einem Dach mit der Familie. Sondern sein Berufsbereich hat sich mehr und mehr davon getrennt. Desto mehr ist der Anteil der Frau an der innerfamiliären Verantwortung notwendigerweise gestiegen und gewachsen. Das hat sich die Frau nicht gesucht, das hat sie nicht gefunden, weil sie nach Rechten strebte, sondern diese Verantwortung ist ihr zugewachsen, ob sie wollte oder nicht. Sie spricht sich also für die Abschaffung des Stichentscheids vom Ehemann und vom Vater aus und sie hat zumindest beim Stichentscheid des Ehemanns Erfolg. Der väterliche Stichentscheid wird zunächst noch nicht gekippt, hier werden also Schwarzhaupt und ihre MitstreiterInnen überstimmt. Das passiert dann erst, nachdem das Bundesverfassungsgericht ihn 1959 für verfassungswidrig erklärt. Über diese Debatte und deren Bedeutung und vor allem auch über die Bedeutung des Engagements von Elisabeth Schwarzhaupt in diesem Zusammenhang habe ich auch mit der Historikerin Isabel Heinemann gesprochen. Unser Gespräch findet ihr dann im Anschluss an unsere Folge. Interessant in diesen Jahren ist auch Elisabeth Schwarzhaupts Engagement zum Ehegesetz. Denn hier muss sich der Bundestag mit einem Überbleibsel des Nationalsozialismus beschäftigen. Der Paragraph 48 des Ehegesetzes sieht vor, dass man sich nach 3 Jahren getrennt leben ohne Rücksicht auf Verschulden des anderen scheiden lassen konnte, was in der Realität bedeutete, dass also ein Partner oder eine Partnerin allein die Scheidung herbeiführen konnte. Und das erschien Elisabeth Schwarzhaupt in den 50er Jahren als ein zu leichter Weg aus der Ehe und aus der Familie, die damals auch noch eine ganz andere Bewertung erfuhr, auch in der Politik. Elisabeth Schwarzhaupt fühlte sich zu diesem Zeitpunkt, als dieses Thema auf der politischen Agenda stand in den 50er Jahren, dem Schutz der Familie eben auch mitverpflichtet. Und deshalb trug sie damals eine Änderung dieses Gesetzes mit, das die Scheidung in der Realität ein Stück weit erschwerte. Und das ist ein Punkt, bei dem sie später dann zu der Einsicht kam, dass diese Regelung ja eigentlich gut gemeint war, um auch Frauen zu schützen, damit sich Ehemänner also nicht einfach nach langer Ehe von den Frauen entledigen konnten, ohne dass die eine Möglichkeit hatten, sich zu wehren. Aber es gab natürlich auch eine zweite Seite der Medaille. Das sah sie später auch ein und gab eben auch zu, dass sich das Verständnis der Ehe oder auch die gesellschaftliche Einstellung zur Ehe mit der Zeit natürlich auch geändert hatte. Und sie sah dann auch ein, dass es dem Staat nicht mehr unbedingt zu viel zu regulieren, wann Menschen sich nun also scheiden lassen konnten. Nach jahrelanger Arbeit im Rechtsausschuss und auch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde Elisabeth Schwarzhaupt dann 1961 Ministerin des neu geschaffenen Gesundheitsministeriums. Das war aber kein Amt, das ihr von Bundeskanzler Konrad Adenauer ganz uneigennützig einfach so angeboten wurde, sondern ein Amt, das die frühen Parlamentarierinnen erstritten hatten, allen voran CDU-Frau Helene Weber. Die hatte schon bei den vorangegangenen Bundestagswahlen beim Bundeskanzler dafür geworben, dass er doch bitte eine Frau in sein Kabinett aufnehmen möge. Der Bundeskanzler hatte die Frauen aber immer wieder vertröstet und 1961 reichte es den Frauen dann also. Da war dann Schluss mit lustig, als Konrad Adenauer also wieder ein Kabinett formen wollte, in dem keine einzige Frau vertreten war. Und da schritt Helene Weber also zur Tat. Sie rief zum Sitzstreik unter den CDU-Frauen. Man stellte also wirklich die Stühle zusammen. Helene Weber ordnete Schnittchen und Getränke und dann saß man da und ließ vom Saaldiener Zettel in den Raum überbringen, in dem der Kanzler über das zu formende Kabinett beriet. Und schließlich musste sich der wiedergewählte Bundeskanzler diesem Druck auch beugen, mit dem Ergebnis, dass das Kabinett einen weiteren Ministerposten bekommen würde, nämlich in einem neu zu schaffenden Ressort Gesundheitswesen. Da hatten die CDU-Frauen offenbar mehrere Namen ins Spiel gebracht, unter anderem den Namen von Elisabeth Schwarzhaupt. Elisabeth Schwarzhaupt berichtet in ihren Lebenserinnerungen, dass sie sich an diesem Abend auf einem Vortrag befand in der Evangelischen Akademie in Arnoldshain und dass sie also dort während dieses Vortrags darüber informiert wurde, dass bei den CDU-Frauen etwas im Gange sei und dass es um einen Ministerposten gehe und dass ihr Name da im Spiel sei. Elisabeth Schwarzhaupt schreibt, dass sie offenbar davon überrascht wurde und dass sie gar nicht wusste, dass ihr Name dort gehandelt wurde. Wie wahrscheinlich das ist, darüber habe ich auch mit Isabel Heinemann gesprochen. Das hört ihr also auch im Interview am Ende dieser Folge. Nach der Erzählung von Elisabeth Schwarzhaupt haderte sie damit, diesen Posten anzunehmen, denn eigentlich hätte sie viel lieber das Justizministerium übernommen. Das ist ja auch logisch, da war sie ausgebildet, da fühlte sie sich kompetenter. Aber sie schreibt dann eben in ihren Lebenserinnerungen: Wenn ich absagte, war es wieder mit einer Frau im Kabinett aus und ich hätte dafür die Verantwortung getragen. Das konnte ich den Frauen nicht antun, diese Möglichkeit zu einem kleinen Schritt vorwärts in ihrer Beteiligung an führenden politischen Aufgaben auszuschlagen. Also übernahm ich ein Ministerium, das es noch gar nicht gab, in dem Bewusstsein, eine von meinen Kolleginnen schwer erkämpfte Alibi-Frau zu sein. Elisabeth Schwarzhaupt wird also 1961 Gesundheitsministerin. Sie erbittet sich aber von Konrad Adenauer ganz explizit, dass sie also nicht nur für die Humanmedizin und Veterinärmedizin zuständig ist, auch die Lebensmittelsicherheit fällt in ihren Beritt, sie erbittet sich aber ganz explizit, auch in Umweltfragen tätig werden zu können. Konrad Adenauer stimmt dem zu und damit steht sie nun vor der großen Aufgabe, ein Ministerium aufzubauen. Kurz bevor Elisabeth Schwarzhaupt zur Ministerin ernannt wurde, waren ihre beiden Eltern Frieda und Wilhelm Schwarzhaupt gestorben. Das heißt, es war ihnen also leider nicht vergönnt zu erleben, dass ihre Tochter Geschichte schrieb als erste Frau in der Bundesrepublik, die ein Ministerinnenamt übernahm. Elisabeth Schwarzhaupt bezieht jetzt also recht kärgliche Räume, sie nennt die sogar barackenartig und sie hat am Anfang eigentlich nur einen Schreibtisch, einen Stuhl und einen Chauffeur zur Verfügung. Sie muss jetzt in monatelanger Arbeit dieses Ministerium aufbauen, also Zuständigkeiten schaffen, Arbeitsbereiche definieren und dazu gehört auch, dass sie einen Staatssekretär bekommt, über den jetzt ein monatelanges Gerangel losbricht. Denn, wie das in der Politik ja so ist, gibt es parteipolitische Interessen. Weil mit Elisabeth Schwarzhaupt eine CDU-Frau das neue Gesundheitsministerium führte, bat sich der Regierungspartner aus, nämlich die FDP, dass immerhin der Staatssekretär in diesem Gesundheitsministerium bitte ein FDP-Mann sein solle. Der Vorschlag, den die FDP dort macht, ist aber in den Augen von Elisabeth Schwarzhaupt vollkommen ungeeignet. Denn der Mann hat überhaupt keine Verwaltungserfahrung und so zieht sich also die Suche nach einem geeigneten Kandidaten monatelang hin. Und weil sich Elisabeth Schwarzhaupt da auch widersetzt, einfach diesen Vorschlag anzunehmen, der ihr von der FDP da vorgesetzt wurde, fiel sie dann auch zeitweise beim Chef, also bei Bundeskanzler Adenauer, etwas in Ungnade. Aber sie lässt sich von solchen Animositäten dann auch gar nicht einschüchtern und findet einen Weg, um das Ganze sachlich zu lösen und behauptet sich also in ihrer ersten kleinen, ja, innerpolitischen Bewährungsprobe als Ministerin. Wie patriarchal es aber eben noch zugeht, das zeigt sich auch daran, dass Adenauer seine Kabinettssitzungen betritt und immer noch mit »Meine Herren« in die Runde grüßt. Und da bittet sich Elisabeth Schwarzhaupt direkt ausdrücklich aus, dass sie doch bitte mit Frau angesprochen werden möge. Adenauer soll daraufhin erwidert haben, in diesem Kreis sind auch Sie ein Herr, sie hält aber dagegen und sie erkämpft sich auch wirklich, dass sie als Frau angesprochen wird. Und sie setzt auch durch, dass sie im Bonner Betrieb eben auch als Frau Ministerin angesprochen wird. Und zwar nicht, weil ihr der Titel so wichtig ist, sondern weil es ihr darauf ankommt, dass einer Frau in dieser Position durch diese Anrede eben der gleiche Respekt entgegengebracht wird wie einem Mann. Elisabeth Schwarzhaupt ist kaum 10 Tage im Amt, da bricht der Contergan-Skandal los. Es wird also bekannt, dass durch Einnahme des Schlafmittels Contergan während der Schwangerschaft viele Kinder dann mit schweren Schäden zur Welt gekommen sind, also ihnen fehlen ganze Gliedmaßen. Dieser Skandal erschüttert die Bundesrepublik damals wirklich zutiefst. Der hat auch eine längere Vorgeschichte, die jetzt hier ein bisschen zu weit führen würde. Aber deshalb ist es natürlich ungerecht, dass die neue Ministerin, die eben noch nicht einmal 2 Wochen im Amt ist, jetzt für dieses Unglück verantwortlich gemacht wird. Also es gibt eben Stimmen in der Öffentlichkeit, die der Meinung sind, dass sie nicht richtig aufgepasst hat. Das trifft sie natürlich tief, aber nach außen lässt sie sich das nicht anmerken. Elisabeth Schwarzhaupt fährt in die Kliniken, trifft die Neugeborenen, die Kinder, denen Arme fehlen oder die mit verkürzten Armen zur Welt gekommen sind. Und sie trifft natürlich auch die Eltern und muss sich da einiges anhören. Sie schreibt darüber: Die öffentliche Meinung wandte sich aber in erster Linie an das neu gegründete Gesundheitsministerium. Ich konnte nur in Fachkliniken Modellstationen fördern für die orthopädische Behandlung der Kinder und für die Entwicklung von Prothesen für sie. Ich fuhr von einer orthopädischen Klinik zur anderen, um mich genau zu informieren. Ich sprach mit Eltern, die mir die Bilder ihrer verstümmelten Kinder brachten. Ich konnte oft mit dem Anblick dieser Kinder ohne Arme, ohne Beine oder mit kleinen Stümpfen kaum fertig werden. Das Wenige, das wir als Bundesministerium außer dieser Modellförderung tun konnten, war eine Änderung des Arzneimittelgesetzes, durch die für die Zukunft die Prüfung von Arzneimitteln auf Nebenwirkungen mit vorgeburtlichen Schädigungen zur Pflicht gemacht wurde. Und genau das tut sie dann also auch. Sie schreitet zur Tat und führt also ein Arzneimittelgesetz ein. Ihr wird in dieser Zeit aber auch ganz deutlich bewusst, das schreibt sie auch, Zitat, wie hilflos der Staat gegenüber menschlichem Leid ist, das auf Ereignisse zurückgeht, von denen man weiß, dass sie auch mit strengsten Gesetzen auch in der Zukunft nie ganz verhindert werden können. Sie tut deshalb während ihrer Zeit im Amt ihr Bestes, sich mit ihrem juristischen Sachverstand für gute Gesetzgebung in der Humanmedizin, im Lebensmittelrecht und eben im Umweltschutz einzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie sich dafür einsetzt, dass ein Filter in Motoren eingebaut wird, quasi eine Vorform des Katalysators. Sie kümmert sich auch um Luft- und Lärmverschmutzung und vertritt die eigentlich sehr moderne Einstellung, dass eine belastete Umwelt sich auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen auswirkt. Das ist einer der Gründe, weshalb sie sich also auch für diesen Einbau von Filtern in Automotoren einsetzt. Sie schoss durchaus auch mal übers Ziel hinaus, wenn sie zum Beispiel laut darüber nachdachte, Flughäfen aufgrund der Lärm- und Luftbelästigung weit außerhalb von Städten anzulegen. Da gab es dann auch mal zum Teil berechtigten Widerspruch aus der Opposition. Aber grundsätzlich machte Elisabeth Schwarzhaupt eine sachorientierte Politik und setzte sich eben für Gesetzesvorhaben ein, die sie wirklich mit ihrem juristischen Sachverstand versuchte zu durchdringen, einzuschätzen und dann auf den Weg zu bringen. Aber so wie sie durch politische Schachzüge und einen politischen Showdown quasi zwischen Konrad Adenauer und den CDU-Frauen ins Amt gekommen war, so musste sie ihr Amt dann auch aufgeben, als sich die politischen Gegebenheiten änderten. 1966 kam es zum Bruch zwischen der CDU und der FDP und in diesem Zuge kam es auch zu einer Kabinettsumbildung, nämlich zur Bildung der großen Koalition zwischen CDU und SPD unter dem neuen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Im Zuge dieser Kabinettsumbildung wurden nun also Ministerposten neu verteilt und wie es dann so ist, bestehen Regierungspartner darauf, dass diese Ministerposten natürlich auch möglichst gleich verteilt werden. Man wirft auch ein Auge auf bestimmte Ministerien. So kommt es also zu einer Personalrochade, bei der Elisabeth Schwarzhaupt ihr Amt als Gesundheitsministerin aufgeben und an die SPD-Frau Käthe Strobel übergeben muss. Immerhin ist jetzt aber seit der Ernennung Elisabeth Schwarzhaupts der Zustand erreicht, dass ab jetzt wenigstens in jedem Kabinett immer ein Ministerposten mit einer Frau besetzt wird. Also diese Tür ist dank des Engagements der frühen Parlamentarierinnen um Helene Weber unwiderruflich aufgestoßen worden. Und Elisabeth Schwarzhaupt übergibt dann also ihr Amt in einer, wie sie rückblickend sagt, kollegialen und fairen Zusammenarbeit an ihre Nachfolgerin aus der SPD, an Käthe Strobel. Und die führt dann auch einige ihrer Anliegen weiter, weil natürlich solche Gesetzgebungen und solche Gesetzesvorhaben zum Teil ja Jahre brauchen, bis sie abgeschlossen werden können. Nach ihrer Ablösung im Gesundheitsministerium kehrt Elisabeth Schwarzhaupt also als einfache Abgeordnete in den Bundestag zurück und arbeitet dort noch 3 Jahre bis 1969. Sie engagiert sich wieder in der Ausschussarbeit und auch in der Arbeit in ihrer Fraktion. Sie gibt ihren Input bei der Ausarbeitung der Strafrechtsreform und engagiert sich auch bei der Reform des nichtehelichen Rechts. Das heißt, Elisabeth Schwarzhaupt setzt sich mit dafür ein, dass nichteheliche Kinder den ehelichen Kindern gleichgestellt werden. Das ist auch eins ihrer Anliegen. Was damals durchgesetzt wird, ist, dass zum einen die nichtehelichen Kinder gleichgestellt werden beim Unterhaltsanspruch, aber auch bei den Erbansprüchen. Dieses Gesetz über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder wurde dann 1969 verabschiedet und trat 1970 in Kraft, also ein Jahr, nachdem Elisabeth Schwarzhaupt nach einer langen und verdienstvollen Tätigkeit die politische Bühne verlassen hatte. Sie schied also im Jahr 1969 aus dem Bundestag aus und verabschiedete sich aus Bonn, aber für eine Frau, die es nach ihrer Karriere in der Politik ruhig angehen lassen will, ist Elisabeth Schwarzhaupt nach ihrem Abschied aus Bonn eigentlich weiterhin schwer beschäftigt. Sie hat noch mehrere Vorstandsämter, die sie sehr gern wahrnimmt und in denen sie sich mit großem Engagement einbringt. Zum Beispiel war sie erst zweite Vorsitzende und dann erste Vorsitzende des Deutschen Akademikerinnenbunds, DAB. Sie war außerdem Präsidentin des Deutschen Frauenrats und sie arbeitete im Rechtsausschuss des Deutschen Frauenrats. Sie würdigt in dieser Zeit auch Zeitgenossinnen, mit denen sie gemeinsam Politik gemacht hat und die sie bei diesem Kampf für mehr Gleichberechtigung auch begleitet haben, zum Beispiel Erna Schäffler. Die Juristin Erna Schäffler war vor 1933 eine der ersten Frauen im Richteramt gewesen, war dann aber 1933 wegen ihrer jüdischen Herkunft mit Berufsverbot belegt worden und konnte erst nach dem Ende der NS-Herrschaft wieder in den Justizdienst zurückkehren. 1951 wurde Erna Schäffler als erste Frau an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe berufen und war dort dann zuständig für das Ehe- und Familienrecht. Und sie setzte sich also dort als Bundesverfassungsrichterin für die Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes ein, der ja 1949 im Grundgesetz festgeschrieben worden war. Und da lag sie natürlich auch mit der CDU-Frau und der gelernten Juristin Elisabeth Schwarzhaupt auf einer Linie. Und 1959 hatte Erna Schäffler das Vergnügen, muss man schon sagen, das Ende des väterlichen Stichentscheids zu verkünden, weil das Verfassungsgericht diese Regelung also als verfassungswidrig erklärt hatte. Und dass die einzige Richterin am Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung des Gerichts vortrug, die ja ein wichtiger Schritt bei der Gleichberechtigung der Geschlechter war, das war allerdings keine absichtlich gewählte symbolische Geste. Erna Schäffler kam zum Zug, weil der vorsitzende Richter erkrankt war. Elisabeth Schwarzhaupt hatte mit Erna Schäffler ein sehr wertschätzendes Verhältnis gehabt und sie auch privat besucht. Und sie würdigte Erna Schäffler nach deren Tod dann in einem Nachruf mit diesen Worten: Frau Schäffler war mit ihrem juristischen Sachverstand und ihrem Engagement für die Gleichberechtigung der Frau immer wieder zur Hilfe bereit. Wo der Gesetzgeber dem Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht gerecht wurde, fällte das Bundesverfassungsgericht wichtige Grundsatzentscheidungen. Zum Beispiel zum bäuerlichen Erbrecht, zur rechtlichen Unterbewertung der Arbeit der Hausfrau und Mutter, zur Bemessung der Waisenrente nach dem Tode der Mutter. Rückblickend lässt sich feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht Wesentliches beigetragen hat. Das verdanken wir in hohem Maß Frau Dr. Schäffler, deren Elan und Überzeugungskraft gegenüber ihren männlichen Kollegen berühmt war. Sie war eine Kämpferin für Frauenrechte um der Gerechtigkeit willen. Und ich finde, viele Worte dieser Würdigung, die treffen auch auf Elisabeth Schwarzhaupt selbst zu. Sie selbst kämpfte auch für die Gleichberechtigung um des Rechtes willen, nicht weil sie sich als Feministin oder Aktivistin verstand. Und auch Elisabeth Schwarzhaupt spielte mit ihrem Engagement eine wichtige Rolle dabei, die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigung Schritt für Schritt auch in der Lebensrealität zu verankern. Und auch wenn dieser Kampf bis heute nicht abgeschlossen ist, hat Elisabeth Schwarzhaupt gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen, darunter auch Erna Schäffler, in den 50er Jahren dafür also wichtige Fortschritte erkämpft. Privat erfreut sich Elisabeth Schwarzhaupt im Ruhestand an der Lektüre von Literatur. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch mit Freuden nach den vielen Jahren des Aktenstudiums dann Lyrik oder Bücher von geschätzten Autorinnen und Autoren gelesen hat. Sie hatte schon in jungen Jahren das Theater geliebt und hörte weiterhin gern klassische Musik. Sie hielt weiter Kontakt zu lebenslangen Freundinnen, zum Beispiel auch zu ihrer Jugendfreundin Ilse Bing, die Frankfurt wegen ihrer jüdischen Wurzeln auch verlassen hatte und die sich erst in Paris und dann in New York als Fotografin einen Namen gemacht hatte und auch Karriere gemacht hatte. Und Elisabeth Schwarzhaupt hielt mit ihr bis wenige Monate vor ihrem Tod also brieflichen Kontakt und bemühte sich auch, ihre Freundin in Frankfurt wieder bekannter zu machen. Die Fotografin Ilse Bing war in Deutschland nach ihrer Emigration ein Stück weit vergessen worden und Elisabeth Schwarzhaupt setzte sich also dafür ein, dass man ihr Schaffen als Fotografin auch in ihrer Heimatstadt Frankfurt wieder wahrnahm. Ja, solange es nur ging, las und schrieb Elisabeth Schwarzhaupt, bis ihr Augenlicht dann aber leider so schlecht wurde, dass ihr vor allem das Lesen beinahe unmöglich wurde. Und als sie am 29. Oktober 1986 mit 85 Jahren starb, wurde sie mit zahlreichen Nachrufen in hohen Tönen für ihr politisches Engagement, für ihre pionierenden Leistungen als erste Bundesministerin der Bundesrepublik und für ihr menschliches Auftreten gewürdigt. Und um ihre Leistungen und ihr Wirken noch etwas besser einschätzen zu können, habe ich mit der Historikerin Isabel Heinemann gesprochen. Wir sprechen über Elisabeth Schwarzhaupts Einsatz beim Gleichberechtigungsgesetz, über Antifeminismus in der Bundesrepublik, über Schwarzhaupts Motivation, als Gesundheitsministerin auch Umweltfragen mitzubehandeln, über den Contergan-Skandal und über Elisabeth Schwarzhaupts Vermächtnis. Dieses Gespräch hört ihr jetzt im Anschluss. Ein kleiner Hinweis dazu noch, wir haben das Gespräch per Videokonferenz geführt, deshalb kann sich der Klang jetzt also ein klein wenig unterscheiden. Aber ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Dann heiße ich ganz herzlich willkommen Isabel Heinemann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Isabel Heinemann ist Historikerin und Professorin für neueste Geschichte an der Universität Bayreuth. Und dann würde ich Sie einmal direkt selbst bitten, uns einmal zu erzählen, was die Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind und woran Sie mit Blick auf Elisabeth Schwarzhaupt auch arbeiten.
Ja, herzlichen Dank und hallo auch von mir. Schwerpunkte meiner Arbeit sind ursprünglich in Geschichte des Nationalsozialismus, dann aber auch in den letzten Jahren Geschichte der USA, Gesellschaftsgeschichte der USA, da auch Geschlechter- und wissenshistorische Fragen. Und was mich im Moment umtreibt und weswegen ich auch seit einigen Jahren schon immer wieder mich mit Elisabeth Schwarzhaupt beschäftige, das ist der Versuch, eine Geschlechtergeschichte Deutschlands nach 1945 zu schreiben, also Bundesrepublik und DDR zusammenzudenken und da eben natürlich auch den wesentlichen Akteurinnen und den von ihnen ausgehenden Impulsen zu folgen. Das ist dann im Bereich von Elisabeth Schwarzhaupt ganz sicherlich Versuche, Gesetzesgrundlagen im Sinne der Gleichberechtigung in der Bundesrepublik zu ändern und für Frauenrechte zu kämpfen, auch wenn ihr Engagement jetzt ein ganz anderes ist als das der Vertreterin der neuen Frauenbewegung zum Beispiel.
Jetzt würde ich direkt mal eine relativ große Frage stellen. Welche Bedeutung kommt Elisabeth Schwarzhaupt denn mit Blick auf die Frauen in der Nachkriegs-BRD zu?
Oh, ich denke, es kommt ihr eine zentrale Bedeutung zu auf mehreren Ebenen. Also wenn sie bekannt ist, dann sicherlich als erste Bundesministerin der Bundesrepublik überhaupt, Bundesministerin für Gesundheit. Für mich beginnt ihre Bedeutung aber schon deutlich früher, als sie 53 in den Bundestag einzieht als CDU-Abgeordnete, dann schon gleich in ihrer Jungfernrede im Februar 54 ein ganz, ganz wichtiges Gesetz anschiebt, das dann zwar noch ein paar Jahre heiß umstritten ist, bis es dann endlich kommt, nämlich das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz, das der Bundestag dann 1957 verabschiedet. Und dieses Gesetz hat nichts weniger zum Gegenstand als die Rechtstatbestände insbesondere im bürgerlichen Gesetzbuch abzuräumen, die dem Gleichstellungsgebot der Verfassung, also dem Grundgesetz, entgegenstehen. Das hätte eigentlich bis 53 erfolgen sollen. Der Bundestag hat das aber nicht rechtzeitig hingekriegt. Es tritt eine Verzögerung ein. das Bundesverfassungsgericht erteilt nochmal engagiertestens den Auftrag, jetzt endlich mit diesen Reformen fertig zu werden. Vorübergehend tritt sogar ein sogenannter rechtloser Zustand in dem Themenfeld ein. Und Elisabeth Schwarzhaupt ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass diese Reform dann letztlich gelingt und dass sie in einem liberalen Sinne gelingt. In dieser Rede, mit der sie also erstmal sozusagen die große politische Bühne betritt, geht es um das in ihrer Fraktion auch gar nicht mal unumstrittene sogenannte Letztentscheidungsrecht des Vaters im Bereich der Erziehung. Also sind bis zu dem Gleichberechtigungsgesetz von 1957 hat der Ehemann das Letztentscheidungsrecht in Streitfragen in der Ehe. Also wenn das Ehepaar sich uneins ist, dann darf er, der Mann, entscheiden, wo es lang geht. Wenn die Eltern sich in der Erziehung uneins sind, dann liegt bislang das sogenannte Letztentscheidungsrecht beim Ehemann. Und dagegen bezieht sie Position, kann sich an der Stelle noch nicht durchsetzen, bekommt aber quasi dann noch ein paar Jahre später vom Bundesverfassungsgericht Recht in einem weiteren aufsehenerregenden Urteil. Aber man sieht schon in diesem Jahr 54, hier kommt jemand, ein absoluter Neuling in der Politik, aber jemand, der es versteht, für seine Interessen zu kämpfen. Diejenige, die mit dem Sachverstand einer Juristin da drauf blickt und die auch schon einiges an Erfahrung mitbringt im Kampf für Frauenrechte, obwohl sie sich, und das ist eine Erkenntnis, die ich wesentlich finde, sie versteht sich nicht als Revolutionärin, sondern einfach als Streiterin für legitime Rechte von Frauen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Und da liegt vielleicht auch schon im Kern eine Ursache auch des dann später in den 70er Jahren aufbrechenden Unverständnisses zwischen dieser Frauengeneration, die die 50er und 60er Jahre als Politikerinnen gestaltet und sich als politische Menschen versteht, die dann aber mit der neuen Frauenbewegung irgendwie so gar nicht eine Sprache findet.
Dieser Streit um das Gleichberechtigungsgesetz, der dauert ja, ich glaube, der schlängelt sich so 8 Jahre oder so durch die verschiedenen Ausschüsse, was uns heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so bewusst ist, wie lang allein das gedauert hat. Und was ich bei ihr total spannend finde, ist, dass sie als eine junge CDU-Abgeordnete dort spricht, aber sich gar nicht unbedingt an die Fraktionsdisziplin hält, wie man das immer so schön nennt. Also sie hat den Mut, dort aufzutreten und ihre persönliche Einschätzung als Juristin und eben auch als Frau dort einzubringen, die nicht unbedingt damit übereinstimmt, was andere Fraktionsmitglieder denken. Und da muss man, glaube ich, auch nicht, da muss man schon gendern, weil Helene Weber ihr zum Beispiel widerspricht. Also Helene Weber ist sehr, sehr stark für dieses Letztentscheidungsrecht. Das finde ich auch sehr spannend an ihr als Persönlichkeit, dass sie wirklich keine Angst davor hat, sich auch mal gegen diese Fraktionsdisziplin zu stellen, was ich auch recht ungewöhnlich finde in dieser Zeit. Hätten Sie da eine ähnliche Empfindung oder? Wir haben ja Video, ich sehe gerade, wie Sie mit dem Kopf so ein bisschen.
Ja, ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, es ist tatsächlich auch noch ein Unterschied in der Debattenkultur. Also hier sehen wir ja, dass die CDU-CSU-Fraktion 2 Sprecherinnen benennt für das Thema, die gegensätzliche Positionen einnehmen. Also das ist auch nochmal ein Beweis dafür, dass in dieser Frage auch eine Gewissensentscheidung den Abgeordneten abverlangt wird und dass man es aushalten kann im Parlament an der Stelle, aus der gleichen Fraktion 2 konträre Positionen zu hören. Also ich denke, heute wäre das viel stromlinienförmiger. Ja, also Friedrich Merz würde nicht jemanden aufmarschieren lassen, der ihm diametral widerspricht in einer Schlüsseldebatte aus der eigenen Fraktion. Ja, also deswegen glaube ich, ist das auch ein Beweis für eine demokratische Kultur dieser ja noch sehr jungen Republik, die ja immer noch schwer, das darf man ja auch nicht vergessen, mit Kriegsfolgebewältigung und Etablierung einer liberalen Demokratie beschäftigt ist zu dem Zeitpunkt dieser ersten Debatte 54. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen. Also man debattiert von 53 bis 57 dieses Gesetz. 57 wird das verabschiedet und dann eben 59 nochmal vom Bundesverfassungsgericht eine Reform angemahnt. Also das ist schon ein langer Zeitraum und es hat eben mit der Stellung der Geschlechter zueinander in dieser neuen Republik zu tun, ist meiner Meinung nach aber schon ein entscheidendes nach dem Grundgesetz, dass eben Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3.2 verankert hat, nochmal ein ganz entscheidender Punkt der Aushandlung des Selbstverständnisses der neuen Republik und auch eben des Geschlechterverhältnisses. Und da kann ich Schwarzhaupt auch schon folgen zu sagen, hier in den 50er, 60er Jahren war nicht alles nur finsterstes Mittelalter, sondern da wurden ganz entscheidende rechtliche Rahmensetzungen ausgehandelt, die sich dann auch in den 70er Jahren entsprechend ausgewirkt haben. Und man muss ja auch sagen, was sie da verhandeln, ist ja eine Anpassung insbesondere des bürgerlichen Gesetzbuches, das von 1900 ist. Also sie verhandeln hier nicht Recht der Weimarer Republik, auch nicht Recht des Nationalsozialismus, sondern ein eben noch älteres Gesetzbuch, was eben auf den Stand des Grundgesetzes gebracht werden soll. Und deswegen ist diese Debatte da Mitte der 50er Jahre so zentral.
Wie würden Sie denn diese Gemengelage beschreiben? Also wir haben eben zum einen diesen Kampf mit dem Artikel im Grundgesetz, Artikel 3 auf der einen Seite und eben das Ganze jetzt auch rechtlich abzusichern, ne, anzupassen. Und gleichzeitig haben wir das Adenauer-Kabinett und so wie er Dinge beschließen will, werden sie häufig auch beschlossen. Also diese beiden Pole treffen aufeinander.
Ja, das ist sehr interessant. Also Sie haben natürlich völlig recht. Es ist eine zutiefst patriarchale Gesellschaft, die Teilhabechancen und Recht ungleich verteilt. Das ist obvious. Zur Zeit der Rede von Elisabeth Schwarzhaupt und ihres Eintritts in die Politik 53 tritt der erste Bundesfamilienminister der Bundesrepublik Deutschland sein Amt an, ein erzkonservativer katholischer Politiker, den Adenauer genau deswegen in dieses Amt beruft, weil er genau das ist, erzkonservativ katholisch und dafür einsteht eben mit seinen geflügelten Worten, die Frauen aus den Betrieben wieder zurück nach Hause zu holen, damit sie sozusagen der Familie vorstehen können und dann gleichzeitig die Wohnungsnot durch Einfamilienhausbau bekämpfen lässt, weil nur im Einfamilienhaus die gute deutsche Familie gedeihen kann, als Gegenmodell zur DDR auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, ganz klar. Also insofern, das sind auch die 50er Jahre, das ist auch die junge Bundesrepublik. Gleichzeitig auch die bräsige Art und Weise, mit der NS-Vergangenheit umzugehen, ehemalige Nazi-Täter wieder nach einiger Zeit in Amt und Würden zu sehen und gleichzeitig auch die Blickrichtung der Alliierten, die eine Erziehung zur Demokratie vor allen Dingen jungen Männern, also der Generation der Dahrendorfs und so weiter, angedeihen lassen. Das muss man auch festhalten. Also insofern ist es ambivalent und widersprüchlich. Aber es gibt sie eben auch, diese unglaublich engagierten Vollblutpolitikerinnen und hauptamtlichen Politikerinnen, wie Schwarzhaupt das dann wird, und die Frauenbewegung als so eine Episodengeschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist das Problem. Also wenn wir quasi die Frauenbewegung von der Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre oder sagen wir bis zum Ende der Weimarer Republik verfolgen, dann machen wir so einen Cut und setzen dann erst in den späten 60er Jahren wieder ein oder vielleicht mit Alice Schwarzer 1971. Dann tun wir genau diesen Frauen, die längerfristig Grundlagen gelegt haben, auf denen wir heute stehen, tun wir denen kapitales Unrecht. Und ich glaube, dass diese Wellenerzählung sehr viel weniger plausibel ist als eine Erzählung, ich will nicht sagen Kontinuitätserzählung, aber eine doch, die auf längerfristige Entwicklungslinien schaut. Auch die katholisch-konservative Helene Weber, die aber ganz engagiert für eine weibliche Ministerin eingetreten ist, findet da dann ihren Platz. Und eben auch jemand protestantisch Überzeugtes wie Elisabeth Schwarzhaupt, die sich dann entscheidet, in die CDU einzutreten, weil ihr die Freien Demokraten, die eigentlich sich sozusagen als die Frauenfortschrittspartei verkaufen, das ein Stück weit auch können mit Elisabeth Lüders als Aushängeschild, weil ihr die aber zu rechts ist, zu dem Zeitpunkt 53. Und das finde ich einfach wichtig, hier ein bisschen genauer hinzugucken. Also ich bin vor einigen Jahren mit ähnlich wenig Kenntnissen in dieses Thema eingetreten und mir sind beim Lesen der Akten teilweise echt Scheuklappen abgefallen, als ich sah, wie unglaublich engagiert, auch pragmatisch, findig, aktiv, kompromissbereit diese Frau noch über Fraktionsgrenzen hinweg Kompromisse suchen für Fraueninteressen und auch wie modern die Themen sind, für die damals schon gekämpft wird. Da wird für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und Lohngleichheit gekämpft. Da wird für rechtliche und vermögensrechtliche Absicherung gekämpft, für die Rechte unehelicher Mütter, für die Gleichberechtigung in der Ehe und so weiter. Das sind jetzt keine muffigen 50er-Jahre-Themen, sondern das sind Grundfragen. Und als solche haben diese Frauen wie Schwarzhaupt, Elisabeth Selbert, aber auch Erna Schäffler und so, haben die das auch gesehen. Das sind Grundfragen, Grundfragen der Demokratie, Grundfragen der Geschlechterordnung. Und das eben auszuhandeln in einer Gesellschaft, die gerade eben die totale Niederlage und den Weltkrieg und den Nationalsozialismus mit verbrecherischer Vernichtungspolitik hinter sich hat, das ist schon auch eine Leistung und es ist wichtig.
Sie arbeiten ja auch zum Antifeminismus in der Bundesrepublik. Jetzt fallen mir da sehr offensichtliche Dinge ein. Also es gibt, was, glaube ich, im Zusammenhang mit Elisabeth Schwarzhaupt sehr bekannt ist, ist, dass Adenauer im Kabinett, sein Kabinett immer noch mit meinen Herren ansprach und sie sich ja auch erkämpft hat, zum einen als Frau angesprochen zu werden und auch generell die Anrede Frau Ministerin erkämpft hat. Können Sie ein bisschen was zu diesem Antifeminismus sagen, inwieweit die junge Bundesrepublik auch antifeministisch war oder die Politik in der jungen Bundesrepublik?
Ich würde sagen, Antifeminismus ist nichts, was man nur in der frühen Bundesrepublik findet. Das finden Sie, wenn Sie hinschauen, auch genauso gut in den 70er, 80er Jahren, beziehungsweise bis auf den heutigen Tag. Ich denke, man kann verschiedene Bereiche auseinanderhalten, in denen wir antifeministische Äußerungen oder auch antifeministisches Agieren finden können. Und unter Antifeminismus würde ich jetzt mal verstehen, jede Art und Weise des Handelns, dass die Einlösung von gleichen Rechten, von Gleichberechtigung, gleichen Entfaltungschancen für Frauen systemisch negiert und zu verhindern versucht. Das Augenfälligste ist sicher zunächst mal die Auseinandersetzung um Frauen in politischen Ämtern. In dem Moment, wo es auf Länderebene um Ministerinnen geht, dann eben um die erste Bundesministerin Elisabeth Schwarzhaupt 1961 und nachher auch um machtvolle Ressorts bis hin zur Kanzlerschaft Angela Merkels, kann man fast sagen. Es poppen immer wieder antifeministische Stereotype auf, die Frauen eben die Kompetenz dieser politischen Repräsentation, der Regierungsfähigkeit, auch des Ausübens von Macht absprechen. Das wäre ein Bereich. Ein anderer Bereich, der einem sofort ins Auge springt, ist die Diskussion um die rechtliche Regelung der Abtreibung, also das Abtreibungsverbot im Paragraph 218 im Strafgesetzbuch und die Frage nach, inwiefern können Frauen, sollen Frauen rechtlich abgestützt über ihren Körper und damit auch über eine mögliche Schwangerschaft oder eben die Austragung einer Schwangerschaft entscheiden können. Das ist sozusagen das erwartbare Forum für antifeministische Äußerungen jedweder Couleur, sei sie jetzt religiös motiviert, sei sie politisch oder rechtlich oder sonst wie weltanschaulich motiviert. Und darüber hinaus, denke ich, lässt sich noch ganz gut der Bereich überhaupt natürlich der rechtlichen Aushandlung von Rechtstatbeständen identifizieren, jetzt Familienrecht, Eherecht, Unterhaltsrecht, unehelichen Recht. Das wäre noch ein Forum, wo antifeministische Stereotype immer wieder auftreten. Aber eins, an das man vielleicht weniger denkt, ist der ganze Bereich der Wirtschaft beziehungsweise des Berufslebens. Also wenn immer Frauen sich in sogenannten Männerberufen, Pilotin, Mechanikerin etc. behaupten wollen, dann gibt es gleichermaßen antifeministische Anfeindungen, gegen die sich einzelne Frauen dann sehr effektiv zur Wehr gesetzt haben. Oder es gibt auch Konflikte in einzelnen Branchen, wenn es darum geht, soll man jetzt dann doch vielleicht weibliche Lehrlinge für vermeintliche Männerberufe, was weiß ich, als Anstreicherin oder so rekrutieren. Und es gibt negative Reaktionen auf entsprechende Kampagnen. Also kurz kann man sagen, dass Antifeminismus ist kein Problem der 50er Jahre, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Auf das treffen wir bis heute.
Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal gesprochen und Sie haben damals Elisabeth Schwarzhaupt als eine unglaublich gut vernetzte Aktivistin bezeichnet, die sich aber nicht als Aktivistin verstanden hat. Warum würden Sie sie als Aktivistin bezeichnen? Und vielleicht können Sie auch noch was dazu sagen, zu dem Teil, sie hat sich selbst nicht als Aktivistin verstanden.
Ja, ich finde, das ist einer der interessantesten Facetten ihrer Persönlichkeit tatsächlich. Also wenn man ihren Lebenslauf anschaut, sieht man, sie ist schon sehr früh für Frauenbelange aktiv. Auch schon sehr früh, nachdem sie Jura studiert hat, wird sie in Frankfurt am Main tätig in einer städtischen Rechtsauskunftsstelle für Frauen in Not und macht da sozusagen erste Erfahrungen mit den Defiziten der Frauenrechte oder mit sozialen Problemen, wie Frauen sie gerade aus der Arbeiterschaft im Frankfurt eben der frühen 30er Jahre noch vor dem Nationalsozialismus sehen. Und das, also ich glaube, diese Erfahrung ist prägend, das sagt sie später auch immer wieder. Und das bringt sie ein in eine ganze Facette an Tätigkeiten, die sie übernehmen wird. In der Bundesrepublik ist sie in der evangelischen Kirche sehr aktiv und leitet verschiedene Kommissionen der evangelischen Kirche, leitet teilweise den Evangelischen Akademikerinnenbund, leitet dann anfangs der 70er Jahre den Deutschen Frauen Frauenrat, also die Dachorganisation der deutschen überkonfessionellen und überparteilichen Frauenverbände, und hat also sozusagen eine Reihe von Institutionen, in denen sie mitarbeitet, die sie auch teilweise eine Zeit lang leitet, sodass auch ihr Engagement als Politikerin immer auf dieser Grundlage vielfältigen, konfessionellen, aber auch gesellschaftlichen Engagements steht. Und gleichzeitig würde sie sich aber eben nicht mit dem modischen Wort Aktivistin bezeichnet haben, sondern sie würde sagen, okay, sie tritt ein für Frauenrechte, sie folgt ihrer protestantischen Überzeugung und setzt sich für Reformen auch im Gesellschafts- und Menschenbild der evangelischen Kirche ein. Sie setzt sich für rechtliche Reformen durch den Bundestag ein und bringt ihre Professionalität als Juristin auf verschiedenen Ebenen ein. Aber was mich überrascht hat, ist auch dieses wenig versäulte Denken. Ja, also sie hat kein Problem, sich auch mit Frauen der SPD oder der FDP abzustimmen, auch mit Katholikinnen den Ausgleich zu suchen. Zeitweise ist sie noch vor ihrer aktiven Zeit als Bundestagspolitikerin, ist sie für die evangelische Kirche auch im Rahmen des internationalen Austauschs der evangelischen Kirche aktiv, also setzt sich auch mit Frauen aus den unterschiedlichsten Nationalitäten und Konfessionen zusammen. Also diese Unerschrockenheit für Frauenrechte Brücken zu bauen und sich nicht darauf zurückziehen, das ist jetzt meine Fraktion und meine Fraktionsdisziplin und mit den anderen rede ich nicht, das finde ich außergewöhnlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man bei vielen in den 50er und 60er Jahren aktiven Frauen der frühen Bundesrepublik sehen kann. Die Notwendigkeit, es sind noch nicht so viele, es ist noch eine Zeit, in der eben die Gleichberechtigung mühsam erkämpft werden muss und da muss man sich eben Allianzen suchen, muss sich zusammenschließen, muss Netzwerke bilden, ohne sich jetzt auf die Parteidisziplin zurückzuziehen. Also sprich, man betont nicht die Unterschiede, sondern eher das Trennende und versucht ganz pragmatisch zu Kompromissen zu kommen. Und also unideologisch, pragmatisch. Und das finde ich eben auch sehr, sehr bewundernswert und auch sehr überzeugend an dieser Frauengeneration. Ich meine, Differenzen gibt es auch da und Empfindlichkeiten und Gekränktheiten, da ist jetzt auch Elisabeth Schwarzkopf nicht frei von. Aber das Pragmatische, das Konstruktive, das überwiegt doch. Und deswegen hätte ich gesagt oder sage ich, sie ist eine Aktivistin, die sich aber als solche nicht bezeichnet, sondern einfach sagen würde, sie ist eine pragmatische Politikerin und Frauenvertreterin.
1961 wird Elisabeth Schwarzkopf Ministerin, Bundesministerin, und sie übernimmt das neu geschaffene Gesundheitsministerium. Jetzt könnte man meinen, da ist wieder so ein Frauenressort geschaffen worden. Aber sie bittet sich ja unter anderem aus, auch Umweltfragen daran anzuschließen. Hat sie da die Debatten ihrer Zeit so aktiv rezipiert, dass sie gemerkt hat, das ist ein Feld, das wirklich beackert werden muss? Das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen ist eine sehr große Frage, die vielleicht auch erst noch erforscht werden muss. Aber haben wir Hinweise darauf, weshalb sie sich diesen Zuschnitt des Ministeriums so auch erkämpft hat? Also sie war ja eben zuständig für Humanmedizin, Apothekenwesen, Veterinärmedizin, Lebensmittelwesen, aber eben auch die Umweltfragen.
Ich denke, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite sieht sie, durch die fortschreitende Industrialisierung gibt es und den wirtschaftlichen Wiederaufschwung gibt es Umweltproblematiken, die sind überall mit Händen zu greifen, zu riechen und zu sehen oder zu hören, wenn es den Lärm angeht, ist das das eine. Also es ist sozusagen eine tagespolitische oder erfahrungsweltliche Aktualität auf der einen Seite. Und dann ist es vielleicht aber auch das Überlegen, okay, ich bin keine Medizinerin, ich habe nicht die medizinische Kompetenz, aber ich habe die juristische Kompetenz und ich sehe, hier sind Bereiche, da müssen Gesetzgebungen verändert, ergänzt, neu geschaffen werden. Und ich glaube, dass da für sie der Ansatzpunkt ist, zu sagen, sie hat um dieses Ministerium nicht gebeten, sie hat überhaupt nicht darum gebeten, Ministerin zu werden, aber sie will sich dem nicht verweigern, weil sie eben als anerkannte Ausschussvorsitzende und Mitglied des Bundestags eben hier ins Spiel gebracht wird. Und jetzt kommt die Überlegung, okay, was ist für sie sinnvoll? Und da ist eben der Bereich Umweltfragen, Lebensmittelrecht, dann was macht sie nachher, Lärmschutz, Gewässerschutz. Das ist für sie schon also ein Bereich, an dem sie sich das anverwandeln kann. Also ich glaube, das ist einerseits die Professionalität einer Juristin, die sagt, ich kann zwar mit den Ärzten reden, aber ich kann jetzt nicht aus einer medizinischen Ausbildung heraus agieren. Und gleichzeitig ist es das Gespür für Fragen der Zeit, die auf dem Tisch liegen und von denen sie qua Anschauung überzeugt ist, dass die Politik sich dem annehmen sollte. Es ist bislang aber keine Stelle, die es tut. Und später sagt sie dann ja, sie findet es extrem schade, dass dann später der Umweltschutz aus dem Bundesgesundheitsministerium rausgeschnitten wird. Also es ist tatsächlich mit dieser Umweltproblematik, da habe ich noch keine Akten zu dieser Entscheidung gesehen. Das ist ein Punkt, den müsste man noch mal genauer angucken, wo sie das erstmals äußert, dass sie das machen will. Also es ist nachher in ihren Erinnerungen und in den Interviews, die sie gibt und so, ist es offensichtlich. Aber man müsste mal ihre Akten aus der Zeit vor 61 durchgucken, an welchen Punkten Themen, die sie dann hier unter dem Bereich Umwelt zusammenfasst, schon auftauchen.
Mir kam auch eine andere Frage, weil Elisabeth Schwarzhaupt im Interview, das später mit ihr geführt wird, ja auch sagt, dass sie nie gefragt worden ist, ob sie Bundesministerin werden will. Also Helene Weber und ihre Unterstützerinnen haben eben diesen Sitzstreik initiiert und haben dann ihren Namen ins Spiel gebracht. Und sie war ja an diesem Tag bei irgendeiner Veranstaltung, also gar nicht in Bonn. Sie war irgendwo unterwegs und hat dann von ihrer, ich glaube, Sekretärin, ihrer Mitarbeiterin reingereicht bekommen oder wurde informiert, dass ihr Name da jetzt irgendwie im Spiel ist. Und sie sagt, sie sei nie gefragt worden. Ist das eigentlich realistisch? Also gerade weil wir auch darüber gesprochen haben, die Frauen haben ja sich schon, befanden sich im Austausch. Ich habe mich immer gefragt, ob das so ein bisschen nachträgliche, übertriebene Bescheidenheit ist, weil ich das schon sehr, sehr überraschend fände. Das ist ja ein Gamble sozusagen, den Helene Weber da macht. Und wenn man dann mit einem Namen reingeht, einer Frau, die dann am Ende vielleicht Nein sagen würde, weil sie vorher überhaupt nicht gewarnt wurde und nie gefragt wurde, wäre das ja eigentlich ein viel zu großes Risiko.
Ja, das denke ich auch. Also so, das ist eine schöne Geschichte. Ich war da in Arnoldshain, hielt meinen Vortrag über irgendwie Familienfragen und dann rief mich meine Referentin an und ich sagte, ich weiß von nichts und ich ging wieder in die Diskussion und diskutierte weiter, als wäre nichts gewesen und so. Das ist also darstellerisch richtig hübsch und mag auch durchaus sein, dass sie das im Nachhinein weiterhin so erinnert, aber die Geschichte wird sie schon oft erzählt haben, ja, bei aller Vorsicht. Also insofern, ich glaube tatsächlich, dass die da vor Adenauer aufmarschierten Frauen einen Plan hatten und sich insofern abgesichert haben, dass sie mehrere Namen ins Spiel bringen können, die das im Zweifelsfall, die geeignet sind, die kompetent sind, die das auch machen wollten. Da waren auch noch andere Namen, wurden gehandelt, die Adenauer dann aber anscheinend nicht akzeptiert hat. Also insofern, das so ganz ohne jegliche Vorwarnung fällt mir das auch schwer, mir das vorzustellen. Also insofern glaube ich, dass eine grundsätzliche Bereitschaft und auch eine grundsätzliche Vorwarnung im Hintergrund erfolgt sein durfte. Vielleicht jetzt nicht wann war das, 11. November oder sowas, vielleicht nicht am 10. November, sondern eben grundsätzlich in den Wochen und Monaten zuvor. Und das war ja auch nicht der erste Vorstoß für eine weibliche Ministerin, sondern das hat es ja bei jeder Kabinettsbildung gegeben. Und so ist es auch hier 61 nicht völlig vom Himmel gefallen. Man konnte sich nur bislang bei Adenauer nicht durchsetzen.
Ich glaube, da wäre es spannend, da auch die Unterlagen von Helene Weber auszuwerten, um eben zu sehen, wie entwickelt sich dieser Vorstoß, ne? Also wie formt sich diese Idee und wann und wie wird besprochen, welche Namen man da ins Spiel bringt. Da würde man dann vielleicht auch Hinweise finden, ob und wann Elisabeth Schwarzhaupt dazu schon mal irgendwie befragt wurde. Ich glaube, die eigentlichen Gespräche, die werden dann auch eher informell stattgefunden haben, aber vielleicht wird später darauf in Briefen irgendwie eingegangen oder so, ne? Also das ist, glaube ich, auch eine total spannende Forschungsfrage, das zu rekonstruieren, wie das zustande kam. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal, einmal sind wir ganz kurz drauf gekommen, dass Elisabeth Schwarzhaupt dieses Amt übernimmt 1961 und sie ist 10 Tage im Amt und dann gibt es die Schlagzeilen zum Kontergan-Skandal. Und jetzt gab es in der Tat Leute, die ihr auch Vorwürfe machten, als sei das in ihren Beritt gefallen, aber deswegen habe ich das jetzt nochmal angesprochen, da muss man, glaube ich, wirklich die Lanze brechen, dass sie wirklich das Amt angetreten hat und dann sofort mit den Konsequenzen dieses Skandals konfrontiert wurde, aber mit der ganzen Vorgeschichte ja nichts zu tun hatte. Aber sie ist dann sehr aktiv geworden, um darauf so gut wie möglich zu reagieren.
Ja, vor allen Dingen sollte man ihr natürlich die Vorgeschichte nicht zum Vorwurf machen. Das ist natürlich ganz und gar ungerecht. Die Produktion und Verwendung von Kontergan als Schlafmittel ist vorgängig der Bildung des Gesundheitsministeriums und der Einführung des Arzneimittelgesetzes, was sie dann auf den Weg bringt. Also insofern erbt sie hier eine Problematik, von der sie überhaupt nichts weiß und nichts wissen kann, die im Übrigen ja auch nicht nur Deutschland betrifft, sondern in den USA mit Thalidomid genau genau das gleiche Problem. Das heißt, hier ist eine moderne Industriegesellschaft damit konfrontiert, dass sie keine Arzneimittelkontrollen und keine valide Überwachung von Nebenwirkungen und eben auch fruchtschädigender Wirkung von Arzneimitteln bis jetzt hat. Da setzt sie an, das ändert sie, aber das der Beweis für die Richtigkeit ihrer Bemühungen, ihr quasi 10 Tage nach Amtsantritt ins Haus schneid in einem neu geschaffenen Ministerium, da trifft sie natürlich keine Verantwortung. Was sie gut macht, ist dann die Folgenbewältigung, sich um die Familien der Contagan geschädigten Kinder zu kümmern, sich um Prothetik und ja auch Unterstützung der Familien zu kümmern mit Geld, das ihr der Familienminister zur Verfügung steht. Aber vor allen Dingen macht sie etwas, ich glaube, das ist auch sehr typisch für sie und das ist auch gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie macht sich erstmal ein Bild. Sie hört, sie verschanzt sich nicht in ihrem Ministerium, sondern sie geht hin in die Kliniken zu den Eltern, zu den Kindern, zu den Ärzten und lässt sich das erklären, lässt sich informieren und sagt auch von sich selbst, das bringt sie teilweise an die Grenzen, sich dem auszusetzen. Sie wird auch nicht überall mit offenen Armen aufgenommen, eben weil man diesen Skandal quasi in das Kompetenzfeld ihres Ministeriums einordnet. Aber sich da halt eben nicht wegzuducken und zu sagen, okay, wir brauchen, kurzfristig brauchen wir erstmal Hilfen, mittelfristig brauchen wir eine Gesetzesänderung, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen mehr Arzneimittelsicherheit. Das ist eigentlich genau das richtige Verhalten. Aber wie gesagt, ein geerbtes Problem, zu dessen Zustandekommen sie nichts beigetragen hat.
Wenn man jetzt auf ihr politisches Wirken schaut, also allein im Gesundheitsbereich hat sie, glaube ich, 20 Gesetze und Regulierungen auf den Weg gebracht in ihrer Zeit als Ministerin. Aber sie hat ja darüber hinaus eben auch, wir haben es schon angesprochen, Abschaffung des Letztentscheids des Ehemanns, die bessere Altersversorgung von Frauen, Verbesserung der Stellung nicht-ehelicher Kinder, das ist ja dann nach ihrer aktiven Zeit als Ministerin und natürlich ihre Arbeit eben als Gesundheitsministerin, zum Beispiel auch den Einbau von Filtern, also ähnlich wie Katalysatoren, quasi eine Vorform von Katalysatoren in Automotoren und eben der Contagan-Skandal, die verbesserte Prüfung von Arzneimitteln. Kann man da überhaupt ein Themenfeld oder ein Engagement rausziehen und sagen, das ist irgendwie ihr besonderer Verdienst? Eigentlich muss man ihr schon, finde ich, das ist jetzt meine Meinung, muss man ihr schon für all dieses Engagement wirklich sehr hoch Rechnung tragen.
Ich denke auch, es ist eine Kombination auf unterschiedlichsten Feldern. Zumal sie zu Recht sagt, denke ich, dass vieles in der Gesundheitspolitik zunächst mal mit den unterschiedlichen, auch außerpolitischen Interessengruppen und Institutionen verhandelt wird, vieles gar nicht sofort in Gesetzesform aufscheint, sondern jahrelanges, manchmal jahrzehntelanges Verhandeln im Hintergrund erfordert, bis dann etwas gesetzt werden kann. So hat auch Käthe Strobel einige der von ihr angestoßenen Reformen dann zu Ende gebracht, obgleich sie ein anderes Parteibuch hatte, also die Person, die sie als Gesundheitsministerin abgelöst hat. Ich denke, was sich vielleicht schon als roter Faden durch ihr Engagement von den 30er Jahren, von ihrer Arbeit auch dann in der evangelischen Kirche, in den unterschiedlichen Frauenorganisationen durchzieht, ist eigentlich ein Kämpfen für Chancengleichheit von Männern und Frauen. Auch wenn sie das jetzt nicht so kämpferisch, reißerisch formuliert. Also ihr ging es eigentlich um eine Normalität im Geschlechterverhältnis, dass Männer und Frauen gleiche Rechte genießen und ausgestalten können, ohne dass man kämpferisch mit Quotenfrauen, Alibi-Frauen, wie sie das genannt hätte, argumentieren muss, sondern dass es sozusagen eine längerfristige Änderung im gesellschaftlichen Wertverständnis und eine Normalität bedeutet. Das war ihr völlig bewusst, dass das in ihrer aktiven Zeit nicht zu erreichen ist, aber sie hat, glaube ich, an wichtigen Stellschrauben gedreht und wichtige rechtliche Reformen angestoßen. Ein paar davon haben sie ja gerade genannt. Einen anderen Bereich, der sie immer beschäftigt hat, der wichtig ist, ist auch immer die Frage, was kann ein Staat regeln und wo sind die Grenzen dessen, was der Staat regeln kann? Und da, wir hatten das eben, dass sie in der Frage des väterlichen Stichentscheides mit Helene Weber nicht einer Meinung war. Sie war aber auch zum Beispiel in der Frage der Regelung der Abtreibung überhaupt nicht einer Meinung mit ihrer Fraktion. Und das ist natürlich für eine Politikerin, eine konservative Politikerin in den 50er, 60er Jahren schon eine ziemliche gedankliche Eigenständigkeit, sich dem Druck der kategorischen Forderung nach Strafbarkeit von Abtreibung und dann bestenfalls des sich dann mühselig in den 70er Jahren dann auf eine Indikationenlösung, also aber eben nicht eine Fristenlösung, also einen Zugang zur Abtreibung ohne Nachweis einer bestimmten Indikation durch ärztliche Prüfung und so weiter. Da ist sie ihrer Partei um Längen voraus und auch vielen ihrer Parteikollegen und auch Kolleginnen teilweise. Und das hat sie immer, also hat sie furchtbar gestört, wenn man sie qua Fraktionszugehörigkeit dann als Vertreterin eben der restriktiven Indikationenlösung Mitte der 70er Jahre angesehen hat und immer gesagt hat, das ist eindeutig nicht meine Meinung. Warum? Weil sie findet, dass der Staat nicht die Gewissensentscheidung eines Individuums vorwegnehmen kann. Also der patriarchale Staat kann nicht ein Individuum in seiner Gewissensentscheidung beschneiden. Hier muss das Individuum sein Gewissen befragen und entscheiden können. Und das trägt sie nicht vor der Stirn, weil auch da ist sie viel zu diskret für jetzt eben als Kämpferin für die Liberalisierung der Abtreibung aufzutreten. Aber sie findet, der Staat geht zu weit, wenn er an dieser Stelle die Frauen bevormundet oder eben die Gewissensentscheidung für die Ehepaare, die Frauen, die Paare trifft.
Ich finde, es ist ihr gerade anzurechnen, dass sie eben sehr sachlich an die Themen rangeht und eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, in dem Kontergan-Skandal sich wirklich erstmal einen Überblick verschafft und ja dann auch aber emotional sehr berührt ist von dem Leid, was sie auch sieht. Und trotzdem es schafft eben wirklich möglichst sachlich und faktenbasiert zu argumentieren und dann auch ihre Entscheidungen darauf aufzubauen. Also das scheint immer wieder durch in ihrer Arbeit und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Wie wichtig, würden Sie denn sagen, war Ihre Vorarbeit oder die Vorarbeit von nicht nur Elisabeth Schwarzhaupt, sondern auch ihren Zeitgenossinnen, also den Frauen in der Politik der jungen BRD, für die nachkommenden Frauenrechtlerinnen und Feministinnen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig. Also was für mich eine offene Forschungsfrage ist, wieso konnten diese, nennen wir es vielleicht mal zwei Generationen oder so, so wenig miteinander reden? Das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe aus anderer Perspektive mich dann auch mit den Debatten um den 218 in den 70er Jahren im Bundestag beschäftigt. Und da sehen wir eben auch, dass die Parlamentarierinnen die Frauen von der Aktion 218 oder so zunächst überhaupt nicht anhören. Also das ist sozusagen die von unten Protestbewegung, die auf der Straße Unterschriften sammelt zur Abschaffung des Paragraphen 218 und zwar schon lange bevor Alice Schwarzer diese plakative Wir haben abgetrieben Aktion im Stern lanciert 1971, also das geht schon in den späten 60er Jahren los, dieses Straßenkämpfen für eine Reform des 218 und da an der Stelle, also das trifft jetzt Elisabeth Schwarzhaupt nicht mehr unbedingt in ihrer aktiven Zeit als Bundestagsabgeordnete, sondern dann auch in ihrer Zeit dann als in vielfältigen Verbänden weiterhin aktive Frau. Warum gibt es da diese Sprachbarriere, dass diese meist dann auch jüngeren Frauen mit akademischem Studium es nicht schaffen, mit diesen professionellen Parlamentarierinnen zu reden? Oder warum reden die Parlamentarierinnen nicht mit diesen 68erinnen? Ist zu kurz gegriffen. Der Kreis ist viel, viel breiter als nur die jugendlichen Studentinnen der 68er Jahre. Also warum kommen diese zwei Frauenrechtsbewegung oder Frauenrechtskämpferinnen, warum kommen die nicht zusammen? Und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich glaube einfach, dass es eine Schwierigkeit ist, die Parlamentarierinnen mit außerparlamentarischer Opposition haben an der Stelle. Die verstehen einfach nicht, dass hier sozusagen so bottom-up eine gesellschaftliche Bewegung entsteht, deren Forderung weniger Revolution, denn Reform ist. Und umgekehrt versteht die neue Frauenbewegung nicht, dass sie eigentlich in diesen Parlamentarierinnen zumindest in Teilen wirksame Alliierte hätte. Sicherlich kann man sagen, also ein Punkt, der vielleicht für dieses Missverstehen ursächlich sein kann, ist das Festhalten prinzipiell an der Bedeutung von Ehe und ja auch bei aller rechtlichen Gleichberechtigung, die auch vollumfänglich so gemeint ist, einer nicht ganz ausgewogenen Entscheidung zum Thema Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Also an vielen Stellen sagt Schwarzhaupt, also die Leute, die so genau wissen, was mit den Geschlechtern ist und warum die unterschiedlich sind, die sind mir suspekt. Ja, also da distanziert sie sich gegen eine allzu biologistische Lesart von wegen und ne, Frauen, ja, Haushalt, Kinder und das ist ihre biologische Bestimmung und Männer die Draußenwelt. Also da ist sie Längen davon entfernt. Gleichzeitig ist sie aber auch distanziert zu sagen, na ja, also hier sexuelle Revolution und uneingeschränkte Selbstverwirklichung, da leiden doch die Kinder. Und die Familie ist schon wichtig, es ist, für die Kinder ist es wichtig. Jetzt ist sie natürlich eine durch und durch professionelle, kinderlose Frau, die das sagt. Das ist ein heikler Punkt. Ich finde auch nicht, dass man das alles psychologisieren sollte. Also sprich, ich glaube, es ist ein Stück weit ein eigentlich aus historischer Perspektive bedauerliches Missverständnis, so vielleicht. Also ich glaube, die Berührungspunkte wären, wenn man das mal, ne, die sozusagen die traditionellen Parteien und all das, wenn man das mal ein bisschen rausgefiltert hätte, wären Berührungspunkte größer gewesen. Und ich finde, das ist auch ein Versäumnis, dass die Parlamentarierinnen eben dieses Gespräch mit der außerparlamentarischen Opposition überhaupt nicht suchen.
Ja, die eine Seite verschanzt sich hinter dieser sehr generellen Ablehnung der APO und die andere Seite hinter der sehr generellen Ablehnung des Establishments im
Genau.
Prinzip.
Aber das machen sich beide Seiten einfach. Das ist eigentlich schade, weil inhaltlich, es gibt natürlich Divergenzen, und die will ich jetzt auch gar nicht hier glattbügeln oder so, das wäre absurd. Auch es gibt natürlich auch massive Divergenzen zu, was kann ein Staat, was soll ein Staat sein und was ist ne, sozusagen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, man das damals noch nicht so genannt hat. Aber es gibt gleichzeitig im Bereich Frauenrechte, glaube ich, hätte es Schnittmengen gegeben, die durch diese grundsätzliche Abgrenzung überschattet werden. Auf der anderen Seite ist das noch ein Punkt, der zumindest auch diese frühen Parlamentarierinnen stark prägt. Es ist die Abgrenzung zur DDR und ne, dieser ganze antitotalitäre Grundkonsens, der eben auch von Adenauer und Co. bis zum nicht mehr wieder hören können, wiederholt wird. Das spricht auch wiederum für Schwarzhaupt, dass sie im Rückblick sagt, so naja, also wir haben manche Entscheidungen mitgetragen und manchen Dualismus gesehen und mit unterstützt. Das würde man heute vielleicht anders sehen. Und da man kann sagt, gut, mein Bereich ist Frauenrechte und juristische Fragen und später dann Gesundheit und Umwelt. Man kann nicht alles können und ich habe manches mitgetragen, was ich gar nicht bis zum Ende durchdenken konnte. Und das würde ich heute manches anders sehen. Die nachgerade verzweifelte Abgrenzung vom Sozialismus ist vielleicht auch noch ein Punkt, der ja die Nerven blank liegen lässt oder die Bereitschaft, die APO als politische oder die Frauen der neuen Frauenbewegung als politisch handelnde Gesprächspartnerin zu sehen, vielleicht ein bisschen reduziert hat. Das kann man vielleicht auch noch, musste man einrechnen, man die Mentalität der Zeit verstehen will.
Ich glaube, damit haben wir eigentlich insgesamt einen sehr schönen Bogen geschlagen. Da war ja auch gerade eigentlich ein sehr schönes Schlusswort mit dabei, das bedauerliche Versäumnis. Ich glaube, es gibt noch jede Menge Punkte, die einfach Anlass zu spannenden Forschungsfragen geben. Also man kann sich wirklich noch viel mit ihr beschäftigen und ich glaube, es ist ein sehr fruchtbares Feld, das wirklich noch bestellt werden muss sozusagen. Wir wissen einfach noch nicht genug über ihr Schaffen. Ich finde, da gibt es wirklich noch viel zu ergründen. Man bekommt ein erstes Bild von ihr, aber man kann dieses Bild durchaus noch detaillierter malen, glaube ich, wenn man weiter zu ihr forscht. Das ist, glaube ich, so mein Wort zum Sonntag.
Das ist jetzt wiederum für mich ein gutes Schlusswort, weil das ist ja genau das, was wir machen wollen, eben weitere Forschungen anschieben und neue Facetten und damit auch neue Facetten der Geschichte der Bundesrepublik zutage fördern, die eben dieser patriarchale Staat ist, aber vielleicht nicht nur, wenn wir Frauen als handelnde Individuen sehen und auch sehen, was sie teilweise bewegen konnten, das korrigiert das Bild in ganz wichtigen Punkten, denke ich.
Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Dankeschön auch. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Machen Sie es gut, Frau Heinemann.
Ja, ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck von Elisabeth Schwarzhaupt bekommen. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir, dass ihr die Parlamentarierin der jungen BRD mit etwas anderen Augen jetzt seht und findet, dass wir ihnen auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Anerkennung zukommen lassen sollten. Und dass Elisabeth Schwarzhaupt als erste Bundesministerin und als engagierte Kämpferin für die Gleichberechtigung definitiv eine Frau ist, deren Name noch bekannter sein sollte und der große Anerkennung gebührt. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Folge. Ein ganz großes Dankeschön geht nicht nur an Isabel Heinemann für unser Gespräch, sondern auch an Dorothea Schwarzhaupt, die Großnichte von Elisabeth Schwarzhaupt, mit der ich in Kontakt stehe und die mir also zahlreiche Unterlagen zu Elisabeth Schwarzhaupt zugänglich gemacht hat. Wenn ihr Gedanken zur heutigen Episode habt, Gedanken zu Elisabeth Schwarzhaupt oder Ideen für künftige Episoden, könnt ihr euch wie immer per E-Mail an mich wenden, an feedback@herstorypod.de, oder ihr meldet euch über Social Media. Ihr findet mich auf Instagram unter @herstory_pod. Ihr könnt Herstory mit einem Abo auf Steady unterstützen oder per Einmalspende auf PayPal. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.